Audio Now.
Daddy, bleib cool.
Heute spreche ich mit einer Babyplanerin, Stefanie Regenbogen. Dieser Trend Babyplanerin schwappt aus der USA und aus England langsam zu uns rüber. Gemeinsam mit Steffi habe ich die 12 wichtigsten Punkte zusammengestellt, die von dem Schwangerschaftstest bis zur Entbindung von euch abgehakt werden können. Also, hört rein! Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von HelloFresh, der Nummer 1 der Kochboxen in Deutschland. Das Konzept? Super simpel. HelloFresh liefert dir jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox zu dir nach Hause, sodass du super einfach ausgewogene Gerichte kochen kannst. Abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Keine Lebensmittelverschwendung mit grammgenauen abgewogenen Zutaten. Eine kostenlose Lieferung zum Wunschtermin ist auch möglich. Hohe Flexibilität durch Lieferpausen und ohne Mindestlaufzeit. Und warum ich dir HelloFresh schmackhaft mache, hat natürlich auch einen Grund. Weil du kennst es auch, stressig durch den Supermarkt zu laufen, nach Feierabend die Einkäufe ganz schnell noch reinzuknallen in den Einkaufswagen, um die hungrigen Mäuler der Familie eine Woche wieder gestillt zu haben. Und am Ende landet doch sowieso immer das Gleiche im Einkaufswagen. So ist es zumindest bei mir. Mit HelloFresh werde ich kulinarisch immer wieder neu überrascht. Du sollst dir nicht nur die Werbung anhören, du kannst auch noch handeln. 45 Euro Rabatt bekommst du, wenn du den Gutschein PAPALAPAP in den Bestellprozess eingibst. Wo du den Link findest? In den Shownotes. Einfach bei iTunes, Spotify, Deezer oder Audio Now in den Shownotes gucken und dort findest du den passenden Link. Hol dir deinen Rabatt, koch dich glücklich und noch was. Während du kochst, kannst du meinen Podcast natürlich auch hören. Schön, dass du die Zeit hast, heute mit uns zu sprechen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total, bei so einem besonderen Podcast dabei zu sein, vor allen Dingen, weil es ja vor allen Dingen Väter betrifft und ich oft mit Müttern spreche. Und ja, von daher finde ich das total interessant, hier zu sein.
Ja, warum wir heute diese Ausnahme machen, hat auch einen Grund. Und zwar, ich lag morgens im Hotel und habe das Frühstücksfernsehen angeschaltet, bevor ich selber zum Frühstück gegangen bin. Und da habe ich einen Bericht über dich gesehen, über deine kleine Geschäftsidee, die daraus entstanden ist, dass du ein Bedürfnis erkannt hast, vielleicht auch für die Väter an dieser Stelle, worauf wir ein bisschen in dieser Folge hinaus wollen. Wenn du bald Vater wirst, wollen wir dir heute so ein paar Checklisten mit an die Hand geben und dir erklären, worauf du dich schon mal vorbereiten kannst, gedanklich. Weil, Stefanie, vielleicht magst du es selber kurz erklären, was hast du eigentlich genau gemacht und warum habe ich dich im Frühstücksfernsehen gesehen?
Ja, also ich habe eine kleine Agentur gegründet. Ich bin Babyplanerin, zertifizierte Babyplanerin und Schwangerschaftskoncierge, einfach aus dem Grund heraus, dass ich gemerkt habe, dass immer mehr Fragen Schwangere oder beziehungsweise auch Väter umtreibt und es immer mehr Quellen gibt, aus denen man sich eben Informationen ziehen kann. Und habe selber bei meinen Schwangerschaften gemerkt, dass ich teilweise überhäuft wurde und auch nicht mehr wusste, was ist denn jetzt wirklich wichtig für mich persönlich und was finde ich, was ist auch richtig. Und wir einfach so viele Informationen bekommen, nicht nur aus dem Internet, sondern auch Meinungen und gut gemeinten Ratschlägen von Nachbarn, von Freunden, die man vielleicht auch in dem Moment auch gar nicht hören möchte oder da noch gar nichts mit anfangen kann. Und habe dann selber eben zwei Kinder bekommen, hatte oft die Situation, dass ich selber überfordert war und mich gefragt habe, was mache ich jetzt? Und als meine beiden Kids so ein bisschen aus dem Gröbsten raus waren, habe ich in einer Babyzeitschrift über das Thema Babyplaner gelesen. Und über diesen Trend, der eigentlich damals auch in England entstand, aber vor allen Dingen sehr populär in den USA ist, und habe dann ein bisschen recherchiert und gesagt, warum gibt es das eigentlich noch nicht so in Deutschland oder beziehungsweise gibt es nur wenige, die das machen in Deutschland? Ja, und dann habe ich kurzerhand mal ein bisschen recherchiert und habe gesagt, okay, was gibt es da? Und habe dann herausgefunden, dass es auch eine Babyplanerakademie in Berlin gibt. Habe mich dort direkt angemeldet, gesagt, okay, ich habe natürlich meine Erfahrung, habe selber zwei Kinder, bin durch diese Zeit gegangen. Aber wollte noch mal so ein bisschen Input haben, was ist wirklich noch wichtig, und habe dann die Zertifizierung gemacht und habe noch so ein paar Dinge auch an die Hand bekommen und habe dann auch viele Kolleginnen getroffen und wir haben alle auch gemerkt, dass es einfach ein enormer Bedarf besteht, dass viele die Erfahrung gemacht haben, man wird von allen Seiten gefragt, sobald man irgendwie mal ein Kind gehabt hat und dann gibt's Freunde dann schwanger werden, die dann fragen, wie hast du das denn gemacht, was kannst du mir für Tipps geben? Und aber auch viele, die dann gesagt haben, ich habe das und das gelesen, stimmt das? Und dann habe ich das noch gelesen und hier in dem Forum und in dem Blog, da, das macht mir aber jetzt auch Angst. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, es gibt auch eine ganz große Verunsicherung in der Gesellschaft. Und es ist auch nicht jeder so, dass der sagt, ich nehme jetzt sofort ein Buch und ich nehme auch nur das Buch, das ist ein guter Ratgeber, sondern man wird einfach auch ungefragt mit Informationen bombardiert.
Du hast gerade schon gesagt, die Überforderung. Sobald man die Nachricht bekommt, du bist schwanger, es hat geklappt, du wirst bald glückliche Mutter und glücklicher Vater, setzt ja sofort ein Mechanismus im Kopf ein. Wir müssen uns jetzt anfangen zu organisieren, wir müssen uns jetzt anfangen zu strukturieren. Da wird viel auf uns zukommen. Und dann taucht man ja in diese Wissenswelt hinein und wird erstmal überschlagen oder erschlagen von den ganzen Informationen. Was sind denn so, weil du das vorhin nochmal explizit gesagt hattest, die Überforderung? Daraus ist so ein bisschen euer Geschäftsmodell beziehungsweise das Babyplanerring entstanden. Was sind denn die häufigsten Überforderungen gerade am Anfang? Kannst du das so aus deiner Erfahrung her sagen? Von Anfang bis zur Geburt, vielleicht auch bis danach? Wo sind jedes Mal dieselben Themen auf dich zugekommen, wo du merkst, da ist wirklich, da müssen wir irgendwie Aufklärung schaffen?
Also es ist vor allen Dingen erstmal diese, du hältst als Frau oder auch dann gemeinsam den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Das ist dann natürlich eine sehr große Vorfreude. Aber im selben Augenblick gibt es natürlich auch sehr viele Zweifel. Schaffe ich das überhaupt? Wie wird sich unser Leben verändern? Und dann sind viele auch natürlich auch in der Vorfreude, aber eben in so einer Transformationsphase. Und viele fangen auch erst gar nicht sagen, okay, schön, ich fange mal so ein bisschen an zu lesen. Aber ich warte vielleicht, ich habe gehört hier, die ersten 12 Wochen sind so kritisch und ich warte jetzt erstmal auch ab, bevor ich mir eine Hebamme suche. Und dann sind die 12 Wochen vergangen und dann fängt man an, nach einer Hebamme zu suchen und merkt ganz schnell, oh, also in München, aber auch, ich meine, deutschlandweit gibt es halt nicht mehr so viele Hebammen, beziehungsweise es gibt einfach viele werdende Eltern. Und dann merkt man, oh, die Hebamme, die in meinem Stadtbezirk ist, die ist schon vergeben. Und dann fängt man an zu telefonieren und dann geht's eigentlich weiter, dann fangen wir an, okay, wann soll ich es dem Arbeitgeber sagen, wie soll ich es dem Arbeitgeber sagen, der wird wahrscheinlich nicht erfreut sein, dass ich jetzt gegebenenfalls mal 12 Monate draußen bin und Elternzeit nehme. Ja, und wann fange ich denn überhaupt an, dann mit der Erstausstattung, viele rennen dann schon los, weil natürlich auch die Vorfreude groß ist, aber es muss eigentlich auch noch gar nicht sein und teilweise wird ihnen dann auch in Geschäften das angeboten und jenes angeboten, also man kriegt halt einfach so viele Angebote, dass man dann merkt, okay, brauche ich das überhaupt, brauche ich das nicht, beziehungsweise ich kaufe das jetzt, weil das gut ist und weil ich das gehört habe. Dann, wie sieht es dann auch mit der Betreuung aus, wenn wir beide wieder arbeiten gehen? Wie ist denn da die Situation? Und dann hört man, oh, das ist ganz schwierig, einen Kita-Platz zu finden. Dann geht es auch weiter, okay, wann muss ich, wie geht das denn mit dem Mutterschutzgeld? Wann muss ich das beantragen und so weiter und so fort. Das sind einfach so viele, viele Dinge, die dann nach und nach immer mehr dazukommen und wo oft auch große Fragezeichen sind, weil sie einfach viele das hören und jenes hören und dann nicht wissen, wie sie weitermachen sollen.
Eine Frage, wenn du das alles so beschreibst, hat die Politik da ein bisschen was verpasst, Aufklärung oder Seiten zu schaffen, wo alles dezidiert runtergeschrieben ist, à la Checkliste, wo ich jetzt als werdender Vater mich informieren kann und sehe, vom Schwangerschaftstest angefangen bis hin zur perfekten Kita, musst du folgende Grundprinzipien oder Grundpunkte abarbeiten. Weil bei dir klingt das ja sehr strukturiert. Du sagst, vom Schwangerschaftstest angefangen, kommen viele Sachen auf dich zu, wie Arbeitgeber informieren, die Babyausstattung und, und. Ich kann das selber auch als dreifacher Vater nur sagen. Beim ersten komplette, in Anführungsstrichen, Überforderung. Was brauchen wir alles? Meine Frau hat's organisiert. Dann fährst du da zum Markt und musst das organisieren. Dann hier, dann bist du ja eigentlich nur noch unterwegs, um das Logistische und Organisatorische auf die Beine zu stellen. Und sobald du einen Punkt von der Checkliste abgehakt hast, hast du eigentlich schon wieder den nächsten vor der Brust, wo man sich ins kalte Wasser stürzt. Gibt es für dich so einen Masterplan, den du auch werdenden Vätern oder werdenden Müttern an die Hand legen kannst?
Also ich finde, man sollte erstmal ganz ruhig bleiben. Das ist glaube ich, ganz wichtig. Und auch anfangen, sich auf die Schwangerschaft zu freuen. Und das ist eben der Punkt. Das ist für viele, die sehen nur diese ganze Organisation da drum. Die merken dann, okay, ich muss noch das organisieren und das organisieren. Und ich finde, durch die ganze Digitalisierung, die wir erleben und dass wir gar nicht so sehr uns auf, oder dass das Paar sich so viel Zeit lässt, sich auf die Schwangerschaft zu konzentrieren oder beziehungsweise sich darauf zu freuen. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es natürlich total gut, wenn man so einen Fahrplan hat, den ich meinen Kunden an die Hand gebe und mit denen ich das auch durchgehe. Und meistens, wenn wir dann den ersten Termin hatten und wir sind den Fahrplan durchgegangen, dann merkt man richtig, wie beruhigt die sind, dass sie sagen, oh, gut, ist das jetzt aufgeteilt, ich muss das gar nicht alles irgendwie im ersten Trimester machen oder ich muss alles im zweiten Trimester machen oder ich mache alles im letzten Trimester, sondern dass die wirklich merken, es sind gar nicht so viele To-Dos, die ich machen muss, aber es ist wichtig, wann ich sie mache. Und dass ich da einfach Bescheid weiß, diesen Fahrplan habe, okay, jetzt nächste Woche gehe ich in der und der Schwangerschaftswoche, da ist jetzt das und das To-Do, was ich mal an oder was wir als Paar mal überlegen möchten, zum Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie wir uns die Elternzeit aufteilen, dass man das nicht unbedingt schon im ersten Trimester machen muss, sozusagen. Und ich glaube, dass das einfach ganz viel Ruhe reinbringt. Und dann auch die Kunden merken, ich kann mich ja doch auf meine Schwangerschaft freuen und kann da ein bisschen gelassener dran gehen. Und das ist für mich auch immer wichtig, dass ich mache die Termine auch zu zweit, also nicht nur mit der Mutter, sondern wirklich mit dem Paar, also mit dem Vater auch, dass beide so das Gefühl kriegen, boah, wir schaffen das und wir müssen uns da nicht irgendwie hetzen. So, das ist mir immer ganz wichtig.
Das Hetzen, es ist ja auch so ein bisschen dieses Streben nach dem Perfektionismus des eigenen Elternseins. Spielt das da irgendwie mit rein? Merkst du das auch bei deinen Kunden, dass die sich, oder ich will nicht immer von Kunden sprechen, sondern von den werdenden Eltern, merkst du das, dass die einen ganz hohen Anspruch an das Elternsein für sich selber haben, der eigentlich viel zu hoch gegriffen ist, weil was du sagst, man muss sich eigentlich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Schwangerschaft genießen zu können, bedarf es, auch den Kopf mal auszuschalten bei dem ganzen organisatorischen Wahnsinn, der dahinter steckt. Wo kannst du da irgendwo einen Kern rausfiltern, wie das zustande kommt, dass die Leute in eine Überforderung eintauchen? Ist es der Anspruch? Ist es das Streben nach Perfektionismus? Wo sitzt es?
Es ist ja auch so, dass Frau wird schwanger und arbeitet meistens auch noch Vollzeit. Das heißt, da liefere ich schon immer perfekt ab. Und das ist schon so ein bisschen auch die Gesellschaft. Wir möchten natürlich alles immer perfekt machen und es wird auch durch die Medien oder auch über Instagram ganz oft auch über Social Media suggeriert, wie perfekt irgendwie alles ist. Und irgendwo lässt man sich da auch ein Stück weit von leiten, das alles perfekt zu machen. Aber im Grunde genommen ist es eben auch wichtig, dass man mal mehr auf sich hört und was für einen selber auch wichtig ist. Und ich versuche dann auch immer die richtigen Fragen zu stellen und auch die ein bisschen so runterzuholen und auch so ein bisschen auf sich selber zu achten. Und es ist natürlich schon so, gerade wenn du schwanger wirst und du erwartest das erste Kind, ist die Vorfreude und du möchtest natürlich irgendwie, das ist ja das Ereignis für die meisten im Leben, quasi das wichtigste Ereignis vielleicht irgendwie nach der Hochzeit oder vor. Und genauso wie es bei den Hochzeiten ist, die sollen auch immer perfekt sein, sollen auch immer schön sein und man möchte, dass es den Gästen gut geht und man achtet irgendwie immer so ganz viel auch um drumherum und man achtet am wenigsten auf sich im Prinzip. Und das Perfektsein, ich meine, die einen, die wollen, die leben das so dahin und sind da gelassener, die anderen wollen schon irgendwie auch wissen, wie funktioniert es, wie geht's weiter und wie kann ich quasi alles perfekt haben. Da gibt es natürlich die einen und die anderen, aber ich finde, das ist auch viel irgendwie vorgelebt oder unsere Gesellschaft, in der wir uns aktuell befinden.
Du sagtest das gerade mit der Gesellschaft und vorhin hast du auch nochmal Insta und Co. erwähnt. Jetzt habe ich mir mal für mich so auf den Zettel gerade geschrieben, je digitaler die Eltern leben, desto mehr streben sie nach Perfektionismus oder setzen sich unter Druck. Kann man diese Behauptung oder diese Hypothese so stehen lassen?
Ja, ich glaube also schon, weil man einfach durch die Digitalisierung so viel Informationen bekommt und auch so viele Bilder sieht und vieles einfach perfekt auch aussieht. Natürlich gibt es auch, es gibt genug Instagram-Kanäle, die auch wirklich so auch die Wahrheit oder das richtige Leben darstellen. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Und da muss man irgendwie auch selber versuchen, die Waage zu finden und zu sagen, okay, es wird schön, aber es wird nicht perfekt und das Leben wird mit einem Baby auf jeden Fall anders werden. Und es lässt sich vielleicht die Schwangerschaft noch planen, aber das sage ich auch ganz oft. Es wird dann nicht so sein, okay, das Kind geht abends um 8 ins Bett oder das Baby, das neugeborene Baby, sondern das Baby bestimmt erstmal den Alltag. Ich meine, du hast selber 3 Kinder, du weißt, wie es ist. Das Baby ist auf der Welt und die Welt steht Kopf. So ist es einfach. Und da versuche ich dann auch natürlich, die Eltern darauf vorzubereiten. Es wird nicht so sein, wie vor der Schwangerschaft sozusagen. Ich meine, es verändert sich auch schon vieles in der Schwangerschaft. Irgendwann viele Frauen haben ja auch Schwangerschaftsübelkeit und sind natürlich da auch irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Ich hatte selber auch beide Schwangerschaften sehr starke Schwangerschaftsübelkeit und musste mich viel übergeben. Und das ist dann eigentlich schon so ein bisschen so Vorbereitung, wie wird es dann sein?
Jetzt sagtest du gerade schon so, die Ansprüche von werdenden Eltern sind teilweise zu hoch gegriffen. Hast du da so konkrete Beispiele? Wo du einfach nur gedacht hast, also jetzt müssen wir mal den Ball flach halten. Hier stoße ich selber auch an die Grenze des Wunsches, den zu erfüllen, weil der Anspruch einfach zu hoch ist?
Nicht direkt. Also ich versuche direkt auch in meinen Gesprächen klarzumachen, wo es hingeht und versuche eben die Eltern auch runterzuholen, dass sie eben nicht diese Ansprüche haben müssen an sich selber. Dass ich sie begleite und dass wir das gemeinsam hinbekommen und dass ich für Fragen und Ratschläge jederzeit zur Verfügung stehe. Ich glaube, wenn ich so ein Setting dann auch schaffe in den Gesprächen, merken sie auch ganz schnell, dass es gar nicht so perfekt sein muss. Zumindest die, mit denen ich begleiten durfte in der Schwangerschaft. Und so Wünsche. Es gibt natürlich ganz oft so Fragen, die dann irgendwie in Richtung medizinischer Natur gehen und die so ein bisschen auch Richtung Hebamme gehen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist nicht mein Metier, das ist nicht mein Aufgabengebiet. Ich bin immer eine Ergänzung zu einer Hebamme, was das Thema Organisation und Struktur angeht. Aber ich darf und kann überhaupt nicht in medizinische Fragen beantworten. Da sind quasi auch immer meine Grenzen, wo ich sage, das möchte ich euch bitten, mit der Hebamme zu besprechen.
In solchen Gesprächen, wie verhält sich der Vater oder der zukünftige Vater da? Hast du so ein ganz anderes Bild auf werdende Väter bekommen über deine jetzige Erfahrung, die du tagtäglich machst, indem du sehr tief ins Private bei werdenden Eltern oder beziehungsweise frisch gebackenen Eltern einblicken darfst? Wie nimmst du so die Väter wahr?
Also die Väter haben am Anfang eher so eine Beobachterrolle. Dann im so im Laufe des Gesprächs merke ich, dass sie dann auftauen und dann anfangen, Fragen zu stellen. Und dann merken, okay, die Frau hat das und das die Frage gestellt. Und dann ergibt sich nochmal wieder eine Frage, die der werdende Vater stellt. Und ich finde auch, dass dann auch viel Aufmerksamkeit vom Vater kommt und dann auch so, ach, so habe ich mir das, ach so ist das. Ja, dann können wir das ja so und so machen. Dass der auch dann so ein bisschen vielleicht auch den Druck so rausnimmt und sagt, ja, das schaffen wir gemeinsam, das kriegen wir hin. Ja, jetzt, wenn ich weiß, wie das, wenn wir das machen und dann machen, dann mache ich das und du machst das, dass so ein bisschen auch so eine Aufgabenteilung stattfindet.
Aber kommt dir das auch so vor, dass die Väter immer schon gedanklich da, wenn das Kind auch gerade erst auf der Welt ist, mit dem spiele ich wieder später Fußball, mit meiner Tochter mache ich dies oder das, dass die immer schon so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, weil die sich in der Anfangszeit auch ein Stück weit salopp gesagt, überfühlen?
Ich glaube, so die Übernehmer hat so ein bisschen mehr auf diesen aktiveren Teil. Da hast du recht, so ein bisschen, dass dieses Thema Sport und gemeinsam was machen. Die Frau ist dann eher noch so, die ist wirklich dann eher so im, nehme ich das Kind in die Trage. Die sind da einfach noch nicht so weit.
Du bietest eine Leistung an, die ja auch einen Preis hat. Einige benötigen es nicht, einige benötigen es. Andere können sich es vielleicht nicht erlauben oder leisten. Was ist denn so deine Mixtur oder deine Tipps, die du Eltern mit auf den Weg geben kannst, dass die von der Schwangerschaft bis zur Geburt sauber da durchkommen? Was ist so die 10 Punkte, die man beachten müsste, oder sollte? Du hattest gerade schon gesagt, sobald der Schwangerschaftstest da ist, sollte man dies. Das sind so die wichtigsten Punkte, die man als erstes für sich klar haben sollte. Kannst du das so pauschal sagen?
Also ich will mal sagen, klar, also du sagtest, es hat einen Preis. Ich versuche immer auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen und zu gucken, was brauchen sie wirklich. Aber wenn ich jetzt sage, für die das nicht buchen würden, finde ich, dass das Standard vielleicht der Frauenarzt oder die Hebamme gefragt werden kann, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Aber es ist natürlich so, dass es diese ganzen organisatorischen Sachen wie Elterngeld, das Kindergeld, den Mutterschutzgeld beantragen, oftmals viele Fragen aufkommen. Es gibt aber auch Ratgeber und man kann sicherlich auch sich ein großes Schwangerschaftsbuch holen und da auch quasi sich den Fahrplan sozusagen herauslesen, was zu erledigen ist.
Aber wenn wir das jetzt mal konkret machen, ich bin jetzt schwanger, ich bin jetzt quasi werdender Vater und ich bin schwanger und bekomme bald als Vater mein zweites Kind. Das ist jetzt nicht machbar, dass ich schwanger werden kann, aber nehmen wir das jetzt einfach mal an. Dann wäre so, sobald ich es weiß, das Erste, eine Hebamme suchen oder womit fange ich an? Was ist das, um das einfach mal konkret an Beispielen jetzt zu machen, dass wir vielleicht so ein paar Punkte mal runterschreiben für die, die heute den Podcast hören und genau in dieser Position sind. Unabhängig davon, dass natürlich da viel Leseaufwand und Beratungsaufwand hintersteckt, aber erstmal so die wichtigsten Punkte, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen, die abgehandelt werden sollten.
Als allererstes natürlich positiver Schwangerschaftstest, dann einen Termin beim Gynäkologen ausmachen, weil der natürlich nochmal wirklich die Schwangerschaft feststellt. Die herkömmlichen Tests, die können natürlich schon Indiz geben und es gibt noch viele Indizien, die dafür sprechen, dass man schwanger ist. Aber auf jeden Fall als erstes den Gang zum Frauenarzt. Der wird eben die Schwangerschaft feststellen. Und dann ist es eben wichtig, sehr zeitnah eine Hebamme zu suchen, weil Hebammen eben nicht nur für die Nachsorge da sind, sondern auch die Vorsorge übernehmen können und eben auch Fragen beantworten während der Schwangerschaft. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es natürlich schon so, dass man die ersten 12 Wochen hat, die oftmals auch als die kritischen Wochen bezeichnet werden. Und dort kann man einfach dann auch mal anfangen, natürlich ein bisschen was zu lesen, aber vor allen Dingen auch die Schwangerschaft mal einfach sacken zu lassen. Das ist dieses Gefühl, wir werden eine Familie oder beziehungsweise wir kriegen weiteren Nachwuchs. Wie wird sich unsere, einfach so diese Familienkonstellation wird sich dann ja geraume Zeit ändern. Und dann sind die nächsten Schritte natürlich irgendwann auch, wo werde ich gebären? Weil gehe ich zum Beispiel, wenn du das zweite Mal Vater wirst, dann hast du ja sicherlich auch schon mal weißt du ja auch, oder die Frau weiß vor allen Dingen auch, was auf sie zukommt. Und dann ist es oft so, dass dann auch die Väter sagen, ja, dann gehen wir wieder in die gleiche Klinik sozusagen. Da wissen wir ja, wie das funktioniert. Und da ist natürlich auch der nächste Schritt, der angegangen werden muss. Dann, ich weiß nicht, wie es genau in Deutschland aussieht, aber man muss auch in München relativ zeitnah, vor allem bei einigen Kliniken, sich zeitnah anmelden zur Geburt. Das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Schritt. Bei einer Klinik in München muss man tatsächlich quasi fast mit positivem Schwangerschaftstest schon die Geburt anmelden.
Darf ich kurz fragen, meintest du gerade in anderen Bundesländern oder meintest du wirklich in Deutschland und München?
Bundesländer meine ich, genau, Bundesländer, Entschuldigung, ja, ich meine Bundesländer, wie oder Städten und Kommunen, wie es da ist, wie zeitig man sich dafür eine Geburtsklinik anmelden muss. Es ist natürlich auch die Überlegung, es muss ja auch nicht immer die Klinik sein, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, in Geburtshäuser zu entbinden oder eine Hausgeburt zu machen. Und das ist eben auch noch eine Fragestellung, die man sich auch in der ersten Zeit stellen muss, weil auch selbst bei Geburtshäusern sind die Plätze rar und Hebammen, die eine Hausgeburt begleiten, die sind noch rarer sozusagen. Ne? Das ist eben auch ein Schritt, den man auch am Anfang hier machen muss.
Kurze Unterbrechung und danke, dass du bis hier in dem Podcast gehört hast. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von HelloFresh, der Nummer 1 der Kochboxen in Deutschland. Das Konzept? Super simpel. HelloFresh liefert dir jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox zu dir nach Hause, sodass du super einfach ausgewogene Gerichte kochen kannst. Abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Keine Lebensmittelverschwendung mit grammgenauen abgewogenen Zutaten. Eine kostenlose Lieferung zum Wunschtermin ist auch möglich. Hohe Flexibilität durch Lieferpausen und ohne Mindestlaufzeit. Und warum ich dir HelloFresh schmackhaft mache, hat natürlich auch einen Grund. Weil du kennst es auch, stressig durch den Supermarkt zu laufen, nach Feierabend die Einkäufe ganz schnell noch reinzuknallen in den Einkaufswagen, um die hungrigen Mäuler der Familie eine Woche wieder gestillt zu haben. Und am Ende landet doch sowieso immer das Gleiche im Einkaufswagen. So ist es zumindest bei mir. Mit HelloFresh werde ich kulinarisch immer wieder neu überrascht. Du sollst dir nicht nur die Werbung anhören, du kannst auch noch handeln. 45 Euro Rabatt bekommst du, wenn du den Gutschein PAPALAPAP in den Bestellprozess eingibst. Wo du den Link findest, in den Shownotes. Einfach bei iTunes, Spotify, Deezer oder Audio Now in den Shownotes gucken und dort findest du den passenden Link. Hol dir deinen Rabatt, koch dich glücklich. Aber jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Dann gibt es auch immer das Thema, ist das Paar auch verheiratet, ist das Paar nicht verheiratet, dann ist natürlich auch irgendwann, muss man auch das Thema Vaterschaftsanerkennung und Sorgerecht besprechen und beantragen. Das ist eben auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn du verheiratet bist, ist das klar geregelt, aber wenn du eben nicht verheiratet bist als Paar, müssen da eben auch noch die Überlegungen stattfinden. Aber vieles kann man natürlich auch sagen, findet natürlich schon im dritten Trimester, also zum Ende der Schwangerschaft, statt. Ich würde zum Beispiel auch das Thema Erstausstattung erst in die 20. Woche, also in die Halbzeit abwarten, bevor ich überhaupt an das Thema Erstausstattung gehe. Also da braucht man auch nicht sofort loszulaufen und Kinderwagen und Co. kaufen. Man weiß, es ist zwar schon so, dass einige Marken und Hersteller lange Lieferzeiten haben, aber man muss halt eben nicht, keine Ahnung, in der 15. Woche schon los. Das braucht es nicht. Und dann ist ja auch die Überlegung, während der Schwangerschaft zu sagen, okay, sind die 12 Wochen vorbei, dann heißt es natürlich auch, wann sage ich es dem Arbeitgeber, sage ich es ihm überhaupt? Also es ist kein Muss, es dem Arbeitgeber zu sagen. Aber es greift natürlich, sobald der Arbeitgeber weiß, dass die Frau schwanger ist, Kündigungsschutz und das Mutterschutzgesetz. Mhm. Und dann auch die Überlegung, wie gehe ich in Elternzeit, in welcher Konstellation, wer macht Elternzeit etc.
Babyausstattung, sagst du, kommt erst ein bisschen zum Kliniktasche packen. Das ist meistens erst zum Ende der Schwangerschaft, ne? wenn man die anderen grundlegenden Punkte geklärt hat.
Genau, die grundlegenden Dinge geklärt hat. Also Kliniktasche packen, sagt man ja so 6 Wochen vorher. Also das Thema Erstausstattung, Babybett, gegebenenfalls Wickeltisch, Kinderwagen, Babytrage, das würde ich, wie gesagt, so ab der 20. Woche angehen. Vor allen Dingen auch, finde ich, ist immer ganz wichtig, gerade wenn man neue Sachen kauft, dass die gut ausgelüftet sind, auch wenn die Ökotests zertifiziert sind, ist ein Durchwaschen und Auslüften der Babyausstattung sehr, sehr wichtig.
Ich habe mal mitgeschrieben, deswegen war ich gerade so verhalten, als du die vorgelesen hast. Ich fasse jetzt einmal noch mal kurz zusammen, weil viele gute Punkte sind dabei. Also ich habe mir aufgeschrieben, sobald ich weiß, dass ich den Schwangerschaftstest positiv in der Hand halte, sollte ich den Frauenarzt konsultieren und mir das nochmal offiziell bestätigen lassen, damit ich auch einen Bindungstermin mit auf den Weg bekomme, wann es denn dann wirklich soweit ist oder der Stichtag ist. Wenn das positiv bestätigt ist, sollte die Hebamme schon so langsam gesucht werden, weil Hebammen in Deutschland leider sehr rar sind und eine Hebamme nicht nur für die Nachsorge, sondern auch für die Vorsorge dabei ist. Dann erstmal ein bisschen genießen, diese kritischen 12 Wochen. Also ab der 13. Woche darf man es ja eigentlich sagen, weil da ein Abgang bzw. Komplikationen etwas unwahrscheinlicher sind. Klar können immer Komplikationen auftreten, aber bis dahin das Gefühl zu genießen, sich ein bisschen schlau zu lesen, gerade auch auf das Thema Ernährung bezogen, was darf ich jetzt essen, was darf ich nicht essen, wie bin ich bestens versorgt. Dann sollte man sich schon Gedanken darüber machen, wie will ich eigentlich entbinden? Ist es dann die Hausgeburt, ist es im Geburtshaus oder dann doch in der Klinik, dass ich mir da schon so die ein oder anderen Gedanken mit meinem Partner zusammen mache. Wenn ich denn mit meinem Partner verheiratet bin, wird es da keine Probleme beim Vaterschaftsanerkennungstests geben. Da ist dann alles geregelt. Also das Familienverhältnis einmal für sich beleuchten. Wollen wir jetzt heiraten, wollen wir es lassen, wollen wir so weiter durchs Leben ziehen, um das später dann auch klar zu haben, wenn es dazu kommt, welchen Namen soll das Kind denn jetzt tragen, bezogen auf den Nachnamen.
Genau.
Dann ganz wichtig, sollte man langsam sich gedanklich schon mit dem Mutterschutz, mit der Elternzeit beschäftigen, den Arbeitgeber informieren, weil dann der Kündigungsschutz ab diesem Moment greift, sobald ich ausspreche, dass ich eben schwanger bin. Auch die Elternzeit mit dem Partner einmal durchgehen. Wie ist das, wenn das Kind da ist? Nimmt mein Partner Elternzeit? Ja, nein. Das muss dementsprechend nämlich auch beantragt werden. Und da sollte man auch auf die finanziellen, vielleicht kleineren kleinen Einbrüche, die sollte man mit beachten. Und wenn dann das Grundprinzip der Bürokratie geregelt ist, kann man sich eigentlich um den kreativeren Teil kümmern, dass man schon langsam in die Babyausstattung eintaucht und eine Kliniktasche packt, wenn es dann soweit ist, um dann das Familiendasein genießen zu können. Habe ich das so vom Schwangerschaftstest bis zum Ende korrekt zusammengefasst? Würdest du mich jetzt zertifizieren?
Ja, ich hätte da noch ein, zwei Ergänzungen. Also Schwangerschaft genießen heißt natürlich auch, es gibt auch viele, die sportlich aktiv sind, dass die dann auch sich mal um einen Pilateskurs kümmern oder Yoga oder sonst die noch weiter Sport machen. Das ist eben auch für die Gesundheit, für die Frau und für das Kind eben wichtig. Und da finde ich, das gehört einfach auch so ein bisschen für die Vorsorge und die Achtsamkeit dazu. In den 9 Wochen Schwangerschaft, die vergehen unheimlich schnell, finde ich, dass so Kurse auch nochmal so ein bisschen helfen, auf sich zu besinnen und man auch die Möglichkeit hat, sich mit anderen Frauen, schwangeren Frauen auszutauschen, wie es denen geht. Und das hilft eben auch nochmal emotional in diesen sozialen Austausch zu gehen. Was ich auch noch sagen wollte, wenn dann eine Kliniktasche etc. was gepackt ist, beziehungsweise davor, ist es auch wichtig, ja zumindest jetzt in München, dass man sich auch schon informiert, erstmal, dass man den Geburtsvorbereitungskurs rechtzeitig sich anmeldet und dann sich auch rechtzeitig für den Rückbildungskurs anmeldet.
Dann würde ich jetzt nochmal bei uns auf der Liste ergänzen, was du sagtest, Sportprogramm, gerade mit Gleichgesinnten, um sich dort austauschen zu können. Wie geht's euch mit der Schwangerschaft? Und die Geburtsvorbereitungskurse und natürlich Rückbildungskurse oder Gymnastik, glaube ich, sagt man ja zu.
Genau. Also es ist so, das ist natürlich, das macht man nicht sofort nach der Geburt, sondern da hat man eben auch einen gewissen Spielraum. Aber wenn man einen gewissen Kurs besuchen möchte, weil man gehört hat, der ist gut, dann ist es da auch wichtig, dass man sich da rechtzeitig anmeldet. Und ich meine, bei den Geburtsvorbereitungskursen ist es auch eine Überlegung, die du als Paar machst, auch als Vater. Machen wir zusammen einen Crashkurs, weil wir einfach keine Zeit haben, unter der Woche das zu machen? Oder geht die Frau 8-mal hin und es gibt 2 Partnerabende, wo der Partner dann mit dabei ist?
Dann haben wir im Grunde genommen unsere Checkliste zusammen, von dem Schwangerschaftstest bis zur positiven Entbindung oder zur entspannten Entbindung, dass es danach dann komplett in das Familienleben hineingehen kann. Gab es eigentlich auch mal Momente, dass dann werdende Eltern zu dir gesagt haben, willst du nicht mit in den Kreißsaal kommen? Jetzt haben wir alles hier zusammen vorbereitet, jetzt kannst du auch beim Finale dabei sein?
Nee, das hatte ich noch nicht. Und ich finde auch, ich finde, das ist ja auch sowas total Intimes und ich freue mich natürlich auch, dass ich Schwangere beziehungsweise werdende Eltern begleiten kann durch diese schöne Zeit. Aber ich finde, das ist sowas, was einfach der Papa einfach super dazu beitragen kann, die Frau zu unterstützen. Und ich finde auch, dass die Väter das auch sehr, sehr, sehr gut machen, wenn ich das so höre, dass sie bei der Frau waren, Hand gehalten haben. Ich sage ihnen auch immer, sag dem Vater auch, du hast eine wichtige Aufgabe. Du gebärst nicht, aber du bist quasi einfach auch Vermittler und Anwalt in der Zeit während der Geburt. Weil es kann natürlich dazu kommen, dass es schmerzhaft wird für die Frau und dann ist die Hand und seine Worte sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das so sage, dann gucken sie mich oft auch mit großen Augen an und merke dann aber auch, dass sie dann auch das Gefühl kriegen, okay, ich kann, oft ist es ja auch so als Vater, was kann ich denn machen? Ich bin zwar dabei, ich hab dazu beigetragen, dass das Kind entsteht, aber jetzt kann ich irgendwie unter der Geburt ja gar nichts machen, außer Händchen halten. Aber das ist dieses Händchen halten, das Streicheln, dabei sein, das ist so, so wichtig für die Frauen unter der Geburt. Und darin bestärke ich dann die Väter auch immer, dass das mehr als wichtig ist, dass sie dabei sind.
Gab es ja nochmal so ein Momentum, wo dich ein Vater oder ein werdender Vater zur Seite gezogen hat und nochmal so richtig tiefgründige Fragen gestellt hat, dass die Frau davon oder die werdende Mutter davon nichts mitbekommen sollte? Und wenn, was waren das so für Fragen?
Also das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Das sind ja oft vor allen Dingen Fragen, die so ein bisschen in die medizinische Natur gehen. Wie sieht es, auf was muss ich mich da vorbereiten? Und wenn ich das sehe und ich kann nicht so gut Blut sehen, dann sag ich halt, bleib einfach am Kopf deiner Frau, steh ihr bei, rede ihr gut zu, mach ihr Mut und ihr seid versorgt im Krankenhaus, rede ihr gut zu, dass sie es schafft und jede Frau kann gebären und genau das ist wichtig. Und wenn es jetzt solche Fragen Richtung medizinischer Natur geht, da sage ich dann auch, du weißt du was, dass das guckst du mal, dass du das mit der Hebamme besprichst, wenn sie das nächste Mal da ist, zur Vorsorge oder ihr ein Gespräch habt oder bei der Nachsorge und du sie zur Tür bringst, also nach, beziehungsweise es gibt ja auch Fragen, die im Wochenbett entstehen, dann finde ich, deswegen ist es auch so wichtig, eine Wochenbett-Hebamme zu haben, dass genau da auch, da geht's, es geht natürlich primär ums Baby und um die Mutter, aber ich finde, da kann auch genauso gut der Vater Fragen stellen, die ihn bewegen. Und wie er noch die Mutter und das Baby im Wochenbett unterstützen kann.
Ja, gerade in der Zeit. Meine Hebamme sagte damals immer, das Einzige, was du machen kannst, wenn deine Frau ansetzt zum Stillen, bring ihr immer ein Glas Wasser. Das muss bei dir so verankert sein. Und leg los und bring ihr ein Glas Wasser. Das ist das, was du machen kannst, um deine Frau zu unterstützen. Oder koch ihr einen Tee, mach irgendwas, während sie stillt. Immer was trinken, wichtig. Da muss der Mann dann eben da sein oder der Vater. Und was ich bei der Geburt noch gemacht habe, das möchte ich auch einmal nochmal erwähnen, weil ich das eigentlich eine ganz schöne Aktion fand, auch vielleicht für andere. Wenn die Väter jetzt zuhören, macht mal Folgendes. Nimmt mal vorher von den besten Freundinnen von eurer Frau oder Freundin ein Motivationsvideo auf, was ihr dann rausholt, während ihr im Kreißsaal sitzt, wenn die Frau in den Wehen liegt. Weil das hat meiner Frau sehr geholfen, indem alle Freundinnen gesagt haben, du packst das, gleich ist es soweit, du wirst das erste Mal Mutter und das schaffen wir und ich freue mich schon, den Kleinen zu sehen. Das hat nicht nur für Tränen gesorgt, sondern auch für ein entspannteres Momentum unter Schmerzen, weil damit in dem Augenblick nicht gerechnet wird und das vertrauensvolle Gesicht dann doch wieder Berge versetzen kann an dem Punkt. Das heißt, seht zu, dass ihr sowas auch hinbekommt und nicht nur daneben steht und handhaltet, was sehr wertvoll ist, aber das setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf und macht vieles dann noch unvergesslicher, als es eigentlich schon ist.
Ja, super.
Steffi, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken, du bist Babyplanerin, das hättest du dir sicherlich vor 5, 6, 7 Jahren auch nicht erträumt, dass das irgendwann mal dich erfüllt in Form von, dass da ein Markt ist im Grunde genommen. Wie entwickelt sich das weiter? Nimmt es eher zu, dass die Leute oder die werdenden Eltern da draußen Hülle und Fülle überfrachtet werden mit Informationen, das ist das eine, aber vielleicht auch sich selbst verwirklichen wollen, zeitlich versuchen, viel von sich zu schieben, um mehr Zeit für sich zu haben in dem stressigen Alltag, sodass du dann geholt wirst, um Zeit frei zu schaffen für die. Wo geht die Reise dahin? Wie entwickelt sich das in deinen Augen?
Also ich glaube, dass es, wie gesagt, da ein Markt für da ist und dass durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung eben genau das ist, was gebraucht wird. Es ist ja auch so, heutzutage ist man oft auch gar nicht mehr in dem Heimatort oder Heimatstadt, sondern man zieht irgendwie in die Großstadt, man beruflich verschlägt es einen in andere Gegenden. Und früher war es wirklich so, waren ja die Frauen oder beziehungsweise die Mütter und Schwestern oder die Familie einfach in der Nähe. Das ist jetzt oft auch nicht mehr so. Und das merke ich eben auch bei den werdenden Eltern, dass die eben nicht die Mutter in der Nähe haben oder den Vater, also die Großeltern sozusagen. Und da auch so ein bisschen so die, vielleicht da auch so ein bisschen die Unterstützung fehlt. Und wenn du jetzt, gibt halt super viele Fragen auch oder beziehungsweise Ratschläge von Freundinnen, die sind immer mit irgendeiner Wertung auch dabei, die sagen, ich habe das und das gelesen und hier wird das und das machen. Und wir Babyplaner sind halt schon auch neutral und unabhängig und versuchen das wirklich so zu filtern, also ganz individuell auf die Fragen einzugehen und eben nicht eine Wertung mit reinzubringen. Und das hilft Frauen auch ganz oft zu sagen, wenn sie merken, okay, das ist jetzt wirklich eine neutrale Antwort, die hätte ich so von Freundinnen zum Beispiel nicht bekommen oder auch so im Internet nicht bekommen, wenn ich da irgendwie Blogs oder Foren durchlese.
Aber findest du, dass das Zeitliche auch eine Rolle spielt? Dass dadurch, dass es immer hektischer wird und stressiger wird und die eigene Zeit immer ein bisschen rarer, so fühlt sich das ja an, obwohl man sich ja selber die Zeit raubt, das muss man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen. Aber dass viele das so verankert haben in ihrem Mindset, das ist mir alles zu viel, das kostet mir viel zu viel Zeit, ich will mich irgendwie selbst verwirklichen, ich rufe jetzt Stefanie an, die regelt das für mich.
Ja, also es ist wirklich so, die Frauen und die werdenden Eltern arbeiten beide Vollzeit. Oft sind sie sehr engagiert, mitten in der Karriere, will ich mal sagen, und arbeiten auch bis zum Mutterschutz. Und es gibt nun mal Dinge, so Recherche und so, die man vielleicht nicht unbedingt irgendwie, oder gerade das Thema Hebammensuche, man steckt halt ganz viel am, oder man hängt ganz viel am Telefon und muss die Hebammen anrufen und die Hebammen sind halt nicht immer erst um 20 Uhr erreichbar, wenn man von der Arbeit kommt, sondern die erreicht man eben auch dann mal besser tagsüber oder die rufen auch tagsüber zurück. Und genau das ist der Punkt. So Hebammensuche zum Beispiel, das ist eine sehr langwierige Sache. Und genauso gut, wenn man anfängt, das habe ich noch übrigens, das wäre noch ein Punkt vergessen zu sagen, das Kinderarzt, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist oder im Rest von Deutschland, aber zum Beispiel Kinderarzt, den muss man auch irgendwann anfangen zu suchen. Und da muss man eben auch recherchieren, wer ist in der Nähe, passt der zu mir, macht der irgendwie noch, hat der noch Sonderleistungen, die für mich wichtig sind. Und das sind immer so Dinge, da muss man eine E-Mail schreiben, telefonieren und die kosten einfach Zeit. Vielleicht nehme ich dann auch einfach, sage ich einfach, ich gönne mir jetzt einen Babyplaner, der mir genau das abnimmt, dass ich genau dann mal vielleicht die Zeit für mich und für meine Schwangerschaft nehme oder für uns als Paar, dass wir nochmal die Zeit als Paar genießen und nicht irgendwie abends beide vorm Laptop sitzen und nochmal recherchieren, was brauchen wir denn jetzt für Erstausstattung.
Aber findest du, dass zum Beispiel, also ich finde, man muss ein bisschen differenzieren, weil diese ganzen Rechercheaufgaben, da finde ich es total wertvoll, dass du an dieser Stelle reinspringst und unterstützt und hilfst. Aber ist es nicht auch ein Stück weit wertvoll, zu einem Markt zu fahren, um sich gemeinsam einen Kinderwagen auszusuchen, um ein ganz anderes Gefühl auch für den Partner und Co. zu bekommen, dass man bewusst auch bei der Babyausstattung bin ich jetzt natürlich bewusst auch die Zeit nimmt, dahin zu fährt, mal schaut, was gibt es, statt sich dann einfach einen Kinderwagen nach gewissen Anforderungen, wenn ich die bei dir abgeben würde, dass du den dann bestellst und dich darum kümmerst. Also wie clusterst du das? Also sagst du auch ab und zu mal deinen Kunden, wisst ihr was, fahrt doch selber eben hin, dann bekommt ihr ein Gefühl dafür, schaut euch das an, dann kommt ihr wieder und dann sagt ihr mir am Ende, was ihr wollt.
Also ich würde nie irgendwie einen Kinderwagen für das werdende Elternpaar bestellen. Das mache ich nicht. Das ist genau der Punkt. Kinderwagen, vor allen Dingen, weil es ja auch nicht nur dann die Mutter schiebt, sondern eben auch der Vater schiebt. Und es gibt einfach dann auch einen Größenunterschied und es gibt verschiedene Kriterien, die wichtig sind. Sage ich tatsächlich, fahrt hin. Ich begleite euch aber auch gerne. Wir können gemeinsam dahin fahren. Wir gucken uns das gemeinsam an. Ich recherchiere ein paar, die auf jeden Fall gute Ergebnisse haben und die euren Kriterien nahe kommen. Und dann gucken wir uns die haptisch an. Und das ist eben auch nochmal wichtig. Das steigert natürlich auch die Vorfreude, wenn man zu einem Babymarkt fährt und den Kinderwagen da mal schiebt und ausprobiert und so weiter und so fort. Und das finde ich auch wichtig. Und das sage ich auch den Paaren, macht das nicht, dass ihr irgendwie alles irgendwie online bestellt, sondern nehmt euch einfach mal auch dafür die Zeit, das einfach mal zu fühlen und einfach auch werdende Eltern mal so um sich herum zu haben im Babymarkt, wie die da ihre Kinderwagen ausprobieren. Das ist einfach auch für die ein Gefühl der Vorfreude, das auch dazugehört. Und das kann man nicht alles outsourcen. Und dafür bin ich auch nicht da. Also ich helfe sehr gerne auch punktuell, strukturell. Aber ich nehme nicht alles ab, weil dann ist dieses ganze Gefühl auch weg, dass eigentlich so ein werdendes Elternpaar bekommen sollte.
Vor allem, dann hast du bald nicht mehr zwei Kinder, sondern bist auch noch für die ganzen anderen Kinder verantwortlich, die dann so unter der Hand adoptierst sozusagen.
Ja, ich habe mit meinen beiden Kindern genug, auch als Babyplanerin.
Das glaube ich. Man wächst ja auch mit den Kindern nochmal neu mit, wie ich selber feststellen darf, Tag für Tag. Stefanie, das waren gute Punkte, die wir hier zusammengetragen haben. Den Punkt mit dem Kinderarzt habe ich natürlich noch zur Liste ergänzt.
Ja, super.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns einmal über genau das zu sprechen, was von Anfang des positiven Schwangerschaftstests bis dann hin zur Entbindung erstmal wichtig ist, worum Eltern sich oder werden Eltern sich kümmern sollen, damit die da ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit reinbekommen und dann auch anders die Schwangerschaft mit ihrem Partner genießen können. Jetzt noch die ausblickende Frage an dich. Wie geht's für dich weiter? Wo können wir überhaupt für die Leute, die jetzt einmal zugehört haben oder oft zuhören, muss ich an dieser Stelle sagen, wie können die dich eigentlich kontaktieren, wenn die jetzt sagen, ah, hier in München, das macht Sinn, die Steffi, die ist mir sympathisch, die will ich gerne mal kontaktieren. Dann erreichen die dich wo?
Dann erreichen die mich über www.femsation.de. Der Name ist zusammengesetzt quasi aus Femme, Familie und Sensation, also Sation. Die erreichen mich telefonisch per E-Mail Und ich habe es immer so, dass ich auf jeden Fall erstmal ein kostenloses Telefongespräch führe, dass wir uns kennenlernen. Es ist zum Beispiel auch so, mich rufen zum Beispiel auch Väter an und sagen, ich habe von dir gehört und ich würde meiner Frau gerne ein Geburtstagsgeschenk machen. Wir erwarten unser erstes Kind und können wir uns mal zusammensetzen. Und genau das bespreche ich dann zum Beispiel auch mal mit dem werdenden Vater. Also ich fand, es ist auch eine sehr, sehr schöne Idee, einfach zu sagen, komm, ich merke, meine Frau, die kocht gerade mit den Emotionen über, sie weiß nicht, was sie als nächstes machen soll und ich möchte ihr so ein bisschen Hilfe leisten, bin aber ja selber neu in dieser Situation und das fand ich eine total nette Geste letztens, der gesagt hat, okay, lass uns treffen, das ist ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau und ja, dann so kommt es dann auch mal zustande.
Siehst du, wieder was gelernt. Steffi, vielen Dank für deine Zeit. Genieße es, soweit es geht, auch in dieser ganzen Zeit, in der wir uns gerade bewegen, wo wir alle ein bisschen bedachter durch die Umwelt laufen müssen. Ich hoffe, du bleibst gesund.
Ja, Dito, wünsche ich dir auch.
Und nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich bei euch sein durfte und freue mich auf jeden Fall dabei gewesen zu sein.
Und ob die Tipps hilfreich waren, die wir euch heute in diesem Podcast vermittelt haben, das könnt ihr uns mitteilen unter iTunes. Dort könnt ihr nämlich einen Kommentar lassen, sowie diesen Podcast bewerten. Wenn ihr diesen Podcast hören möchtet, könnt ihr das natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich für euer Zuhören, dass wir wieder so nah in eurem Ohr sein durften. Und jetzt sagt Steffi aus München euch zuletzt noch einmal Tschüss.
Ja, tschüss und bleibt alle gesund. Viele Grüße aus dem Süden.
Papa, la pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool.
Daddy bleibt cool.
Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap.
Audio Now.